Zwischen Bäumen. Der Podcast für die deutschsprachige Hängematten-Community.
Hallo, willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Zwischen Bäumen. Mein Name ist Furbrain und ich habe heute einen Gast, der eigentlich kein Gast ist, aber trotzdem eigentlich ein Gast war. Kryptisch gesprochen, ich habe Sundance, meinen Kollegen aus dem Podcast, Helge, zu Besuch. Hallo Sundance.
Moin, hallo Furbrain. Schön, dass wir uns mal so hören.
Genau, mal so hören und nicht in einem Arbeitsmeeting. Nein, Scherz. Sundance hat sich, ich hatte mal nachgeschaut, Ende Oktober 2024 einfach mit einer kleinen privaten Nachricht bei mir gemeldet und wollte eigentlich fragen, hat angefragt, ob ich Interesse hätte, einen Podcast mit ihm zu machen über seinen kleinen Trip nach Schweden. Er ist dort gewandert, und zwar den Pingskog-Läden. Berichtige mich, wenn ich das falsch gesprochen habe. Aber daraus ist letztendlich eine Zusammenarbeit geworden, weil wir zusammen jetzt den Podcast schmeißen. Und er hat ja auch schon diverse Interviews jetzt gemacht für Zwischenbäumen. Was allerdings nicht bedeuten sollte, dass diese ursprüngliche Idee, halt über den Pingskog-Läden zu sprechen, hinten wegfallen soll. Deswegen heute Sundance als Gast bei Furbrain über seinen Trip, seine Reise auf dem Pingskog-Läden. Auf dem Pingskog-Läden, ne?
Würde ich auch sagen, ja.
Ne? Mhm. Also ich weiß, der Pingskog-Läden gehört zu Schweden, glaube ich, ist aber irgendwo an der Grenze zu Norwegen.
Richtig? Tatsächlich verläuft er auf beiden Seiten. Also ich habe den Weg, also ich habe immer mal wieder die Länder gewechselt. Eine Zeit lang läuft der Weg auch direkt auf der Grenze. Insofern kann ich nicht genau sagen, ob es nun schwedischer oder norwegischer Weg ist. Er führt tatsächlich durch beide Länder.
Also du hattest, kann man nochmal ergänzen, du hast auch einen Reisebericht im Hängemattenforum gepostet, 2024, mit sehr vielen schönen Bildern. Und da war auch ein Bild dabei, wo halt, ja, es sah aus wie so eine Schneise im Wald. Ja. Und das war wohl dann halt eine Aufnahme quasi vermutlich dann links Norwegen, rechts Schweden oder so. Das heißt, es gibt keine Grenze, gibt Grenzsteine, denke ich mal, aber es wird nicht sowas geben wie damals den Zaun zwischen der DDR und der Bundesrepublik oder sowas. Die sind ja auch jetzt nicht gerade verfeindet, diese Länder, ne? Historisch.
Nee, tatsächlich nicht. Also diese Grenze ist vermutlich weitestgehend auch nicht überwacht, also an manchen Stellen, da wo eine Straße rüberfährt, da sind dann schon irgendwelche Überwachungskameras aufgestellt, das kann man dann auch sehen, aber in weiten Teilen verläuft die Grenze einfach durch Waldgebiet und dann geht man über diesen Grenzstreifen hinüber, der selber auch 10 Meter breit ist und der auch einigermaßen kurz gehalten wird, was die Vegetation angeht, und dann ist man aber sofort auf der anderen Seite, also in dem nächsten Land.
Und von wo nach wo geht er? Geht er wahrscheinlich von Süden nach Norden? Ich glaube mich zu erinnern, du hast 270 Kilometer geschrieben oder sowas, die du gelaufen bist.
Ja, fast. Genau, also es sind 240 Kilometer und ja, er startet im Süden. Man kann ihn natürlich in beide Richtungen gehen, aber das Typische ist, glaube ich, von Süd nach Nord. Er startet ungefähr auf der Höhe von Oslo. Also das ist ja die Höhe ungefähr. Ich bin allerdings von Schweden aus angereist, weil das für mich aus praktikabler erstmal schien. Heute würde ich das vielleicht auch andersrum machen, aber das passte so auch für mich ganz gut.
Und ist das jetzt auch schon der Grund, warum du den Weg gegangen bist, weil du angereist warst in Schweden, dachtest, du könntest mal einen Ausflug machen? Warum dieser Trail?
Ich bin in den letzten Jahren immer mal wieder so kürzere Trails gegangen und vor allen Dingen auch in Schweden. Was ich da halt einfach super finde, ist, dass man sich einfach so irgendwo hinhängen kann, übernachten kann, dieses Jedermannsrecht. Ich finde, das ist einfach nur großartig. Und der Herbsturlaub ist bei uns familienintern immer derjenige, der etwas weniger aufwendig ist. Und da fällt es viel leichter, mich mal für ein paar Tage davon zu stehlen. Und in diesem Jahr war das so, dass ich wusste, ich habe die erste Woche von unseren Herbstferien und dann war auf einmal arbeitsmäßig, wurde klar, in den Tagen davor ist auch nicht so viel. Und dann habe ich gedacht, das lässt sich ja vielleicht irgendwie auch kombinieren und die wenigen Termine, die ich da habe, die kann ich auch nochmal verschieben. Und irgendwann hatte ich ein Zeitfenster von gut 10 Tagen und dann habe ich gedacht, jetzt kann ich auch mal einen längeren Trail nehmen. Also auch mal einen, der nicht nur so 50, 60, 70, 80 Kilometer ist und dann entweder ein Rundweg ist oder so, sondern dann kann ich tatsächlich auch mal einen etwas längeren Weg gehen. Also ich habe in den letzten Jahren, es gibt zum Beispiel den Silver Lane, der ist vielleicht so 80 Kilometer nördlich von Örebro. Den bin ich mal gegangen oder ich bin auch noch den einen oder anderen kurzen. Aber das war wirklich immer eher was Kürzeres und ich wollte mal gucken, wie das ist, wenn ich mal eine Woche, 1,5 Wochen, 2 Wochen irgendwie unterwegs bin. Und das andere war, was ich auch machen wollte oder was ich auch testen wollte, ist, ich wollte mal gerne einen Weg gehen, der ein bisschen weiter ab vom Schuss ist. Also es gibt ja viele Wanderwege, auch gerade in Schweden, auch wenn du Richtung Sarek gehst oder der Kungsleden oder so. Das sind ja, na, Autobahn ist wahrscheinlich übertrieben, aber da sind schon viele Leute unterwegs. Und ich habe einen gesucht, der viel durch Wald geht, der viel Single Trails hat, der wenig auf festen Straßen verläuft und so bin ich dann am Ende auf diesen Weg gekommen.
Wanderst du grundsätzlich alleine? Also du bist allein losgegangen und gerade wenn es so in einem Outback ist, also gut, ich hab nicht diese Erfahrung, aber ich hätte dann halt schon quasi Bedenken, wie sichere ich mich ab? Aber es ist natürlich jetzt ein spezielles Thema, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. Aber bist du alleine unterwegs, wenn du wanderst? Deine Familie ist ja quasi nachgereist zum Urlaubsort, wo ich dann getroffen habe, wenn ich das richtig verstehe.
Genau. Also nachdem ich durch war, bin ich wieder in den Bus gestiegen und dann haben wir uns da in einem Ferienhaus getroffen, wo wir dann eben da waren. Ja, also zu dieser Jahreszeit,
Das war Oktober, ne?
auch,
Also
ja,
Herbst.
es war Mitte Oktober,
Ja.
ging das los und ich wusste auch nicht ganz genau. Ich habe mir die Wettercharts und sowas angeguckt, auch der letzten Jahre und Jahrzehnte. Klar, Klimawandel und sowas kommt noch dazu, aber zu dieser Jahreszeit kriege ich niemanden aus meiner Familie motiviert, so einen Trail über so eine Zeit mit mir zusammen zu machen. Und ich habe zwar ein, zwei gute Bekannte und Freunde, die wären dabei gewesen, aber das muss dann auch immer zeitlich passen. Und deswegen ist es meistens so, dass ich dann im Herbst alleine unterwegs bin.
Es ist jetzt nur also aus der Not eine Tugend gemacht, weil ich könnte mir auch vorstellen, dass alleine unterwegs zu sein, gerade in solchen abgelegenen Ecken, das sehr Kontemplatives, das Pilgerndes auch in sich trägt. Also nicht nur das Wandern ne, durch die Gegend, sondern dass du die Zeit mit dir alleine auch gut verbringen kannst, vielleicht.
Das kann ich tatsächlich. Also ich habe keine Probleme mit mir allein zu sein. Ich kann auch immer super gut nicht denken. Also es gibt ja Menschen, denen geht ständig was im Kopf rum. Das kenne ich auch, aber ich kenne das genauso, dass ich auch mal, naja, dass ich nun gar nichts denke, das passiert bestimmt nicht. Aber ich kann auch mal einen halben Tag überhaupt gar nichts denken und dann bin ich einfach unterwegs und dann sind die größten Probleme, wo mache ich die nächste Pause oder was esse ich jetzt? Aber das ist eigentlich, wird dadurch definiert, was ich im Rucksack habe, also was ich esse. Und deswegen ist es tatsächlich auch extrem erholsam für mich, weil die Probleme so reduziert sind. Genau, und da ich auch mit mir alleine sein kann und ist das tatsächlich auch etwas, wo ich zur Ruhe komme. Und das hat, könnte man sogar vielleicht sogar sagen, was spirituell religiöses, weil wenn ich so im Wald unterwegs bin, als Menschen werden wir ja ständig bewertet. Also egal, wo wir unterwegs sind und selbst wenn, so, wie sehe ich aus, wie rieche ich, wie komme ich gerade an und wenn ich im Wald für mich alleine bin, dann ist da niemand. Also die Bäume bewerten mich nicht. Und das ist auch was vielleicht nicht so ganz oben auf ist und vielleicht auch nicht am wichtigsten ist, aber was, glaube ich, doch irgendwie in die Psyche auch mit reinspielt.
Ja, also macht auf jeden Fall Sinn und Pilgern ist für mich tatsächlich auch als Wort, ne, irgendwie aus dem, ich glaube sogar aus dem christlichen Kontext kommt. Ich bin, aber nee, Quatsch, im Islam wird auch gepilgert, eigentlich wird überall gepilgert. Aber ja, wenn du im Oktober alleine losgegangen bist, wie planst du deinen Trip? Weil du bist alleine, du musst zwar auch nur an dich denken, aber du bist auch alleine. Also ich glaube, dass die Vorbereitung unter Umständen auch anders abläuft, wenn man weiß, man ist nicht mit anderen zusammen, dem, wo man sich Sachen teilen kann, um zu tragen, als aber auch, wenn was passieren würde, wo ist das Backup?
Ja. Also auf manche Dinge habe ich mich sehr gezielt vorbereitet, auf andere habe ich mich gezielt auch nicht vorbereitet. Das ist auch eine bewusste Entscheidung von mir gewesen. Also was ich natürlich vorbereitet habe, war, ich habe mir vorher auf Leiterpack eine Packliste angelegt. Ich habe meine Ausrüstung dahin nochmal gehend so zusammengestellt, dass ich gedacht habe, das passt für diese Temperaturen zu dieser Jahreszeit. Damit müsste ich eigentlich einigermaßen klarkommen. Es gab so zwei Horrorszenarien für mich. Das eine ist, was ist, wenn ich Dauerregen habe und die Temperaturen sind die ganze Zeit rund um null? Das heißt, ich werde nass und es ist gleichzeitig so, dass es so kalt ist, dass Kälte auch zu einem echten Gefahrenfaktor wird. So. Mhm. Da hatte ich dann rausgefunden, dass es möglicher, dass es an der Strecke auch immer wieder so kleine Häuser gibt, Hütten gibt, und es gibt über den norwegischen Fremdenverkehrswanderverein so eine Art Schlüssel, die man gegen eine Gebühr sich ausleihen kann, wenn man denn dort Mitglied ist, und dann kann man diese Hütten auch mit nutzen.
Da bist du denn da Mitglied?
Also ja, also diese Schlüssel, die kann man gegen Pfand bekommen, wenn man entweder im schwedischen oder eben im norwegischen Fremdenverkehrsverband da Mitglied ist, und ich bin Mitglied im schwedischen, und dadurch bin ich, habe ich mir im Vorfeld so einen Schlüssel zuschicken.
Okay, es hat nichts mit der Nationalität zu tun, sondern also wenn du jetzt öfter Urlaub machst in Schweden, macht es vielleicht sogar Sinn, dort Mitglied zu werden, weil du die Infrastruktur dort dann halt nutzen kannst öfter.
Genau, also im Schweden läuft das ein bisschen anders, aber es gibt auch so einen Verband von Hütten, die bewirtschaftet werden, und wenn du dort Mitglied bist, das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie unser Jugendherbergsausweis, dann kriegst du einen Rabatt.
Ah, okay.
Mhm. Und wenn du regelmäßig in Schweden wandern gehst und du da die Jugendherbergen oder diese anderen Hütten dann nutzen möchtest, dann macht das schon Sinn, da Mitglied zu sein. Das kostet auch nicht viel. Und man unterstützt ja auch die Infrastruktur damit und so. Also das, genau, das hat gut funktioniert.
Also die Vorbereitung selbst hat sich nicht groß unterschieden von anderen Trips, die du bisher gemacht hattest. Nur, dass du wusstest, es ist Oktober, es könnte feucht werden, es könnte kalt werden. Und dementsprechend hast du versucht, was mit deiner Kleidung wahrscheinlich dem Rechnung zu tragen, was du mitnimmst.
Kleidung war das eine, was mich mehr, wo ich mir mehr Gedanken gemacht habe, war tatsächlich, wie ist das mit meinem Schlafsack? Denn ich kenne das manchmal, wenn ich morgens aufwache und es ist eine hohe Luftfeuchtigkeit und der Schlafsack ist dann von außen feucht und ich packe ihn dann wieder in meinen Rucksack rein, dann gerät die Feuchtigkeit in die Daunen und das geht so 2-3 Tage lang gut, aber wenn es dann in die deutlichen Minustemperaturen geht, und das war für mich dann der zweite Risikofaktor, wo ich gesagt habe, okay, da muss ich irgendwie auch nochmal im Vorfeld schauen, wie ich da ein bisschen Vorsorge treffen kann. Ich habe dann auch tatsächlich im Forum nochmal nachgefragt, da ging die Empfehlung sehr stark, achte darauf, wo genau du deine Hängematte aufhängst, also bei der Platzwahl, schau nicht in der Nähe von Flüssen, von Sümpfen, von lieber Wald, und zwar auch Waldboden, der eben nicht bewachsen ist, weil da einfach weniger Kondens ist. Also das war das eine. Und dann habe ich tatsächlich spätabends beim Surfen im Internet gesehen, dass Western Mountaineering die Produktpalette umgestellt hat und einer von diesen Schlafsäcken, die für mich sonst jenseits von Gut und Böse waren, für 50% angeboten wurden. Und die haben tatsächlich nochmal so eine Membran drin, so dass wenn der von außen nass wird und ich ihn zusammenrolle, dass die Feuchtigkeit eben nicht in die Daune reingeht. Und dann habe ich mich dafür entschieden, das war so eine Entscheidung aus dem Bauch heraus, ob ich das gebraucht hätte, weiß ich nicht. Aber das war für mein Sicherheitsgefühl am Ende doch ganz hilfreich.
Wie tief hattest du geschätzt, könnten die Temperaturen runtergehen? Oder wofür war dein Setup ausgelegt, was du mitgenommen hast?
Also der Schlafsack ist Komforttemperatur bis minus 15. Und die Temperaturdaten der letzten Jahre haben auch immer mal gesagt, also bis minus 10, minus 12 kann es durchaus auch mal in Ende Oktober auf der Grenze zwischen Schweden und Norwegen auf der Höhe werden. Das ist am Ende nicht so kalt gewesen. Also Tiefstemperatur ist, glaube ich, minus 4 oder minus 5 gewesen. Und häufig auch noch mal wärmer, aber das war auch untypisch. Also ich habe auf meinem Weg, habe ich irgendwann mal Jäger getroffen und die sagten, ja, sie sind letztes Jahr auch da gewesen und da war alles tief verschneit. Und Schnee habe ich so gut wie gar nicht gehabt.
Noch nicht im Oktober. Könnte aber sein, tatsächlich, ja.
Also Norden, ja, definitiv.
Bei den Norden.
Ja, ja.
Und was die Vorbereitung angeht, das Kartenmaterial, also wie hast du dich orientiert? Also das, ich hatte da ein Foto, da waren diese Steine auf jeden Fall immer wieder verteilt, damit man weiß, hier ist die Grenze zwischen Norwegen und Schweden.
Ja. Ja.
Aber die sind ja nun so bewachsen, dass man jetzt nicht an die Hand genommen wird und da einfach nur seine Füße voreinander setzen muss, um da entlang zu gehen. Mhm. Wie hast du es rein technisch gemacht? Hast du Papiermaterial mitgenommen? Bist du komplett digital gewesen?
Sowohl als auch, aber man muss auch wissen, dass viele von den schwedischen Trails sind einfach super markiert. Also man hat immer mal wieder an den Wegrändern Markierungen, mal in den Bäumen, mal sind da Stangen aufgestellt, mal haben die so kleine Holzstücke, die farbig markiert sind, in die Bäume reingehängt, sodass man oft den Weg gut erkennt. Wo das nicht so gut zu erkennen war, das war tatsächlich immer, ich bin auch manchmal durch ganz kleine Dörfer oder so Ansiedlungen durchgekommen, da fehlten die dann weitestgehend und auch in den Bereichen, wo ich durch Sumpf durch musste. Auch da war oft keine Markierung und das war schwierig, sich da zu orientieren. Ich hatte beides mit, ich hatte Kartenmaterial mit. Ich habe tatsächlich fertige Wanderkarten gekauft gehabt. Inzwischen weiß ich auch, habe ich eine Möglichkeit gefunden, wo ich die im Internet ausdrucken kann und die auch selber mir so zusammenstellen kann, wie man sie dann eben auch braucht. Und ich hatte mir den GPX-Track runtergeladen für OpenStreetMap. Das funktioniert nämlich auch im Flugmodus und im Energiesparmodus, sodass ich dann zwischendurch immer mal schnell aufs Handy gucken konnte, um zu schauen, bin ich noch auf dem richtigen Weg, wenn die Markierungen eben dann nicht gut waren. Mhm. Aufs Handy alleine hätte ich mich nicht verlassen, gerade bei den Temperaturen, da entlädt sich das dann doch relativ schnell und das wäre mir zu riskant gewesen. Aber der Weg ist relativ gut markiert. Ich habe mich ab und zu mal orientieren müssen und ich bin auch mal in die falsche Richtung gelaufen. Aber das waren jetzt keine großen Umwege.
Ja, du warst jetzt 9 Tage unterwegs, ne, glaube ich. Oder wie viele Tage hast du da?
Ja.
9 Tage für 240 Kilometer.
Genau, ich bin abends angekommen, das war glaube ich so kurz vor 6, bin ich aus dem Bus gestiegen in Murukulin, ganz im Süden. Und dann bin ich noch so 2, 3, 4 Kilometer gelaufen, habe mich dann irgendwo an die Seite in den Wald gehängt, habe dort übernachtet und dann am nächsten Morgen ging es eigentlich richtig los.
Und wie die Etappen? Hast du die Etappen, wie hast du die abgeschätzt? Ich meine, du hattest, glaube ich, also in diesem ohnehin auch unabhängig vom Podcast lesenswerten Reisebericht im Forum, ich denke, man muss einfach nur Finnskog-Läden eingeben im Forum, dann wird man schon drauf stoßen, hast du ja gesagt, hey, es ist Oktober und wir sind hier relativ weit im Norden der Kugel. Das heißt, du hast nicht so richtig lange Helligkeit gehabt.
Ja.
Was hast du dir zugemutet oder was hast du, wie hast du entschieden, wie viele Kilometer du wohl schrubben wirst am Tag? Ist das immer das gleiche gewesen oder hast du schon verschiedene Varianten dir überlegt?
Ich habe das tatsächlich offen gelassen. Also ich weiß, wenn ich so langsam unterwegs bin, mit Pausen und so, dann schaffe ich ungefähr, wenn da nicht zu viele Höhenmeter sind, dann sind 3,5 Kilometer in der Stunde ist ein Schnitt, der eigentlich immer möglich ist. So, wenn die Wege gut sind, dann bin ich auch deutlich schneller, aber das ist ein Schnitt, der gut funktioniert. Nun wusste ich, irgendwann wird das hell, vor 8 Uhr wird das nicht sein, dann zusammenpacken, losgehen, aber ich habe den Tag über ja auch nicht viel anderes vor und Badeurlaub zu der Jahreszeit fällt irgendwie auch flach und dann mache ich nochmal Pausen, um was zu essen, aber ansonsten habe ich den Tag, um zu gehen und ich wusste auch, ab 5, 5:30 fängt es auch an, wieder dunkel zu werden. Das heißt, so zwischen 4 und 5 habe ich dann auch geguckt, dass ich wieder einen vernünftigen Spot hatte, wo ich übernachten konnte. Und dann habe ich gedacht, ich schaue mal, wie weit ich komme. Mhm. Also das, was ich an Kilometern schaffe, das schaffe ich. Und wenn ich wirklich feststelle, dass ich am Ende das nicht hinkriege innerhalb der Zeit, ich hatte also einen Reservetag eingeplant, dann habe ich gedacht, okay, dann brauche ich keine 9 Tage, dann brauche ich eben 10 Tage, aber eigentlich müsste das möglich sein. Und das war es auch. So, und ich hatte vorher 2 Reiseberichte von jemandem anderen gelesen. Einer, der war ein paar Jahre alt, da ist mal jemand mit einer Pfadfindergruppe da lang gegangen. Den fand ich nicht so sehr aussagekräftig, aber der war auch, der hatte das auch in der ähnlichen Zeit geschafft. Die waren aber zwischendurch auch nochmal einkaufen gewesen. Also Einkaufsmöglichkeiten gab es auf dem Weg selber nicht. Mhm. Außer man hätte einen Umweg machen müssen, aber das wollte ich dann nicht. Und es gab noch jemand anderen, der hatte dann allerdings eher aufgehört und abgebrochen, weil für ihn die Bedingungen so waren, dass er gesagt hat, er hat eigentlich keinen guten Platz für sein Zelt gefunden. Das war so anstrengend. Und nun ist es ja auch so, wenn ich Reiseberichte lese, dann weiß ich nicht, welche Vorerfahrung haben die Menschen. Also wie gut sind die darauf eingestellt? Was können die? Ich kann das ja nicht einschätzen, wie sind die von der Kondition oder vom Fitness her oder so. Und dann habe ich am Ende Pi mal Daumen, habe gesagt, eigentlich müsste das hinhauen und bin dann losgegangen.
Mhm. Weil dort ist ja dann halt auch in diesem Reisebericht mit den Fotos, also die Untergründe waren ja doch sehr unterschiedlich. Teilweise bist du querfeldein, teilweise war es sumpfig. Ja. Oder sowas. Ja. Und der Untergrund selbst beeinflusst ja schon auch, wie schnell man vorwärts kommt, beziehungsweise wie anstrengend das ist. Hast du wirklich so dynamisch einfach dann gesagt, okay, jetzt ist es so, also laufe ich einfach los. Ich muss jetzt nicht zu der und der Hütte kommen, sondern wo ich halt meine Hängematte heute Abend hänge, steigt und fällt damit, wann die Sonne untergeht?
Ja, genau so.
Okay, das hört sich zumindest für mich so an, selbst wenn das Gebiet jetzt nicht so richtig, also keine Autobahn ist, nicht touristisch ist, wirklich in der Nachbarschaft touristisch geprägt ist,
erschlossen
ist, irgendwo wolltest du wieder in den Bus steigen, das heißt, also wärst du nicht weitergekommen, hättest du halt abbrechen müssen, war der ÖPNV in Schweden von Relevanz bei der Planung auch, dass du auf jeden Fall rauskommst, egal wo du bist, auf welcher Höhe?
Also da habe ich, das war so ein Punkt, wo ich gesagt habe, das überlege ich mir vorher nicht. Ich wusste, dass ich da, wo ich am Ende ankommen wollte, von dort aus gab es eine Busverbindung, die konnte ich nehmen, aber all das andere sind zu viele Szenarien, die ich vorher durchdenken muss. Und dann weiß ich, dass ich mich da verrückt mache, wenn ich mir Probleme vorstelle oder Szenarien vorstelle, die am Ende überhaupt gar nicht eintreten. Das ist immer mal wieder so gewesen. Nun ist es nicht meine erste Reise. Ich bin nach dem Abi für ein Jahr lang in Südamerika, vor allen Dingen insbesondere in Argentinien gewesen. Und es war, da habe ich eigentlich aufgehört, mir Gedanken zu machen über Probleme, die es noch gar nicht gibt. Und klar, so ein bisschen Erfahrung habe ich irgendwie auch und irgendwie an eine Straße kommt man dann auch wieder und ich hatte dann gehofft, dass entweder, dass es da einen Bus gibt oder sonst muss ich eben mal trampen oder so. Aber das habe ich tatsächlich nicht wirklich geplant. Und ansonsten, ja, ich bin losgegangen und habe gedacht, mal schauen, wie weit ich komme. Und manchmal ist das so, du hast abends einen wirklich traumhaften Platz, wo es wunderschön ist und manchmal muss man dann sich aber auch neben die Straße hängen und sagen, okay, heute Abend ist es dann eben so, aber viel weiter komme ich jetzt auch nicht. Oder selbst wenn ich jetzt weitergehe, weiß ich auch nicht, ob es besser wird und dann bleibe ich eben hier. Und das führte zum Beispiel dazu, dass ich bei dem am vorletzten Abend, da bin ich durch einen riesigen Windpark durchgekommen und ich habe das nicht mehr geschafft, aus diesem Windpark rauszukommen, bevor es richtig dunkel wurde. Also musste ich mir da einen Ort suchen, dann bin ich in so eine kleine, ja, so ein Mini-Wäldchen rein, aber das war, unten war es tatsächlich relativ sumpfig. Ich habe aber einen vernünftigen Platz gefunden, aber das Windrad, das hat die ganze Nacht durchgerauscht und das war dann am Ende mehr so wie ein, als ob ich neben dem Flughafen geschlafen hätte.
Ach krass, echt so laut.
Ja, es war wirklich laut. Aber immerhin, es war nicht so wie Starts und Landungen, sondern das war eben kontinuierlich und irgendwann bin ich dann auch eingeschlafen.
Der Punkt, auf den ich noch, der mir auffällig geworden ist, war die Frage mit dem Essen. Du hattest auch in dem Reisebericht geschrieben, dass du halt vermutlich nicht auf dem Weg selbst irgendwo nachkaufen kannst, einkaufen kannst. Das heißt, du musstest vorher auch überlegen, wie viel du halt brauchst. Das kann rational sein und sehr vernünftig und nach Energie vielleicht auch berechnet sein. Ich bin wieder so ein Kandidat, der immer zu viel Essen mitnimmt, weil er Angst hat. Könnte ja Hunger haben, wenn er Hunger hat, dann kann er nicht schlafen, dies, das, bla bla. So. Wie wichtig war dir das? Also wie viel Zeit hast du investiert und wie viel Gedanken, dass du auch weißt, dass du genügend zu essen hast? Dass das nicht der Grund sein soll, warum du aufhören musst, weil du plötzlich Hunger hast und nichts mehr im Rucksack.
Also ich weiß, wenn ich unterwegs bin, in den ersten Tagen habe ich nie so viel Hunger. Deswegen habe ich da jetzt auch keine Angst gehabt, ich würde irgendwie vor Hunger vergehen. Ich habe mir überlegt, wie viele Tage bin ich unterwegs. Ich habe dann pro Tag einen Müsli-Riegel. Ich habe pro Tag einmal eine Portion Porridge mir abgepackt mit Milchpulver und dann so ein paar Bananenchips drin oder sowas in der Richtung. Und ich habe pro Tag ein warmes Essen mir mitgenommen. Das ist dann aber nicht so eine Fertigtütennahrung von diversen einschlägigen Tracking-Mahlzeitherstellern, sondern das war dann einmal was mit Bulgur, einmal was mit Kartoffelpüree, dann mal Klöße, dann Mienudeln mit Quinoa, mit Polenta, was mit roten Linsen, so dass ich jeden Tag auch was anderes hatte und das habe ich dann immer mit irgendwas kombiniert. Was ich nicht wusste, was ich aber gut hätte machen können, ich habe auch noch eine Reihe an Pilzen da gefunden. Und da hätte ich sicherlich auch im Laufe des Tages immer regelmäßig sammeln können und dann auch abends da meine Nahrung ergänzen. Da war ich mir nicht sicher, deswegen hatte ich das jetzt nicht mit eingeplant, aber das wäre möglich gewesen. Und dann läuft das so ab, morgens aufstehen, zusammenpacken, halber Müsli-Riegel, vielleicht auch nur ein bisschen, dann erstmal losgehen, warm werden und dann rund um die Mittagszeit, dann habe ich irgendwo eine Pause gemacht, dann habe ich mir meine Porridge gemacht, hinterher eine schöne Tasse Kaffee gekocht, dann ging es weiter, irgendwann nachmittags die andere Hälfte vom Müsli-Riegel und abends dann, wenn ich irgendwo angekommen bin, dann habe ich mir was gekocht.
Hast du dann in der Entscheidung, was du mitnimmst und wie viel du nimmst von was, eher aus dem Bauch heraus, was lecker ist, gewählt? Oder bist du in dieses so ein Deep Dive ins nerdige Kalorien zählen, lieber Proteine, Kohlenhydrate, aber also hast du gerechnet tatsächlich, bevor du losgegangen bist, was du brauchst, aus deiner eigenen Erfahrung heraus? Oder war das wirklich ein bisschen lockerer, dann halt zu sagen, okay, das ist nahrhafte, also Linsen, ne, sind cool und so.
Ja.
Das ist nahrhaft, damit komme ich, das gibt mir Energie, damit komme ich gut über die Runden, aber jetzt nicht wirklich mit der Grammwaage und mit der Kalorientabelle gerechnet.
Also gewogen habe ich natürlich. Also das ist mir schon wichtig, wie schwer die Sachen sind. Ich muss das ja auch am Ende tragen. Aber Kalorien habe ich nur geguckt, dass es nicht so ganz wenig ist. Also aber bei einer Entfernung von 240 Kilometern von 9 Tagen, vielleicht 10 Tagen und selbst wenn ich jeden Tag ein deutliches Kaloriendefizit einfahre, bringt mich das nicht um. So, und wenn ich hinterher 2 Kilo leichter bin, dann ist das sogar von Vorteil, aber das dauert dann auch nicht lange und das ist wieder drauf. Also bei der Strecke, bei der Entfernung halte ich das für unkritisch.
Also ein bisschen entspannter rangegangen. Das heißt, du hast halt letztendlich, dann läufst du halt und hast eventuell Knast. Also du hast halt Hunger oder Appetit oder sowas. Aber es ist nicht so, dass du dich körperlich so halt hättest verausgabt, dass du halt auf Reserven, also gefühlt hättest laufen müssen oder so.
Also ja, ich habe wahrscheinlich schon mehr Kalorien zugeschossen von mir aus dem eigenen Körper, als ich täglich zu mir genommen habe. Aber also
nicht
das
dramatisch.
Ist
kein Grund zu Abbruch.
Find ich nicht dramatisch, genau. Wenn das so ein Thru-Hike gewesen wäre, wenn ich jetzt hier 4 Wochen oder 5 Wochen oder noch länger unterwegs gewesen wäre, dann hätte man das vielleicht nochmal anders planen müssen. Ich kann mir vorstellen, dass ich auch an manchen Tagen wirklich viel Kalorien verbraucht habe, einfach weil die Höhenmeter dann zwischendurch auch deutlich da waren. Aber dann ist das eben mal so. Das finde ich nicht schlimm jetzt.
Und 9 Tage waren jetzt halt nicht so für dich so das Problem. Ja. Wie viel hast du denn auf dem Rücken gehabt insgesamt?
Also vom Base-Weight her sind es tatsächlich 9,5 Kilo gewesen. Das lag aber daran auch, dass ich mich darauf eingestellt habe, durchaus dauerhaft in Minustemperaturen unterwegs zu sein. Und von den Lebensmitteln her hatte ich dann ungefähr 8 Kilo mit dabei. Da ist aber auch schon, muss ich gerade mal gucken, ich schaue jetzt hier mal rein. Nee, doch, mit Wasser hatte ich das, ist das die, das, was ich hatte mit Wasser, wobei, also an Wasser kommst du überall vorbei, da musst du auch nicht so viel mitschleppen. Genau, und das kannst du jetzt zusammenrechnen, dann bist du bei 9,5 plus 8,5 Kilo, das heißt, ich habe 18 Kilo auf dem Rücken gehabt, als ich losgegangen bin. Und dann wurde das eigentlich jeden Tag so 600 Gramm, 650, mal 700, je nach Tag, wurde das dann eben weniger.
Mhm. Führst du eigentlich Tagebuch bei deinen Touren? Weil, also ich war halt schon beeindruckt, dass der Text, den du in deinem Reisebericht zu den Bildern geschrieben hattest, das wirkte wirklich so, du hast halt den Leser wirklich so abgeholt, ja, irgendwie, und man ist halt quasi mit dir gewandert und mir erschien es, also ich würde es nicht schaffen, retrospektiv da sowas Konsequentes, Nahtloses ne, als Reisebericht zu ermöglichen, wenn ich mir nicht, abgesehen von den netten Landschaftsfotos, ab und zu mal hier oder da, nicht auch noch Notizen machen würde. Also manche führen Tagebuch. Bist du auch jemand davon?
Nee, ich habe kein Tagebuch geführt. Ich habe das dann nachher anhand der Fotos versucht zu rekonstruieren, was an welchem Tag gewesen ist. Und dann habe ich daneben die Karte gelegt. Also ich habe mir die Fotos angeschaut, ich habe die Karte angeschaut und dann waren die Erinnerungen auch wieder da. Wenn das jetzt eine längere Strecke gewesen wäre, dann hätte ich vielleicht auch Tagebuch geführt. Normalerweise mache ich das nicht, aber das fließt sonst alles ineinander. Also wenn ich ein paar Tage unterwegs bin, dann kann ich nicht mehr genau sagen, was an welchem Tag gewesen ist. So, das muss ich dann, da muss ich mich wirklich hinsetzen und mich erinnern.
Ich erinnere mich auch, wenn ich mal so 2 bis 3 Wochen mit dem Fahrrad unterwegs war. Das verbläut irgendwie so ein bisschen. Man hat zwar dann halt noch ein paar Fotos auf dem Smartphone, aber die Art und Weise der Reihenfolge oder Details und so weiter sind nicht mehr so ohne weiteres zu rekapitulieren ab einem gewissen Zeitpunkt. Weil das alles so in so einen Fluss der Erinnerung gerät. Da ist Tagebuch führen vielleicht sogar nützlich. Ich mache es auch nicht, aber ich habe auch früher nicht fotografiert. Ich wollte eigentlich nie Erinnerungen haben, sondern nur das, was in meinem Kopf ist. Nun gut, wenn man älter wird, stellt man fest, dass mit Erinnerung irgendwann wird es halt so viel, dass es hinten rausfällt. Oder aber irgendwie, ich bin also nicht, dass ich schon im dementen Zustand wäre, aber ich habe das Gefühl, dass auch echt einige Sachen weg sind, die ich mir eigentlich aufheben wollte. Na, Tagebuch. Ja, eine Sache ist mir auch noch aufgefallen. Du hast in dem Bericht nicht nur mit Jägern, sondern auch mit anderen Anwohnern vor Ort in Schweden kommuniziert. Ja. Sprichst du Schwedisch? Oder war das alles auf Englisch, was ihr gesprochen habt?
Also das war alles Englisch. Ich verstehe einiges an Schwedisch. Ich kann das auch ein bisschen lesen. Das liegt auch daran, dass wir als Familie früher, als ich selber noch klein oder als ein Kind war, ging es eigentlich immer Richtung Skandinavien. Und wenn du dann ein bisschen Englisch sprichst und ich kenne auch ein bisschen Plattdeutsch, das kann ich auch verstehen, dann kann man schon das ein oder andere verstehen. Das ist schon okay, aber richtig sprechen tue ich nicht. Und da muss man auch sagen, die Skandinavier, die sprechen so ein hervorragendes Englisch. Da ist Englisch immer die schnellere Variante. Und manche von den Älteren sprechen auch Deutsch, auch von den Jüngeren. Also Deutsch wird auch manchmal in der Schule noch gelernt, auch wenn Englisch eigentlich alle Englisch sprechen, das sowieso, aber manche sprechen eben auch Deutsch, gerade von den Älteren. Das kommt auch immer mal wieder
vor. Auch noch da, ja. Führt mich jetzt noch zu einem Punkt, was den Wanderweg angeht selbst. Es ist einerseits pure Natur, was man bestimmt genießen kann und man kann darin kontemplieren und so, hatten wir ja vorhin auch schon angesprochen. Aber es ist ja auch etwas Historisches da drin, an so einem Grenzweg lang zu gehen. Und ich hatte noch eine Tafel gesehen, die du abfotografiert hattest. Ich meine mich zu erinnern, dass das Verhältnis zwischen Schweden und Norwegen nicht immer friedlich und ruhig war, sondern die Gebiete haben durchaus mal hierzu gehört oder dazu gehört. Also es gab auch dort kriegerische Phasen
halt. Ja. Ja.
Wie viel hat dieser Weg auch davon dir noch vermittelt? Also wie viel Geschichte konntest du einatmen auf dem Wanderweg?
Tatsächlich deutet der Name des Weges schon darauf hin, dass er eine eigene Geschichte hat. Also Finn kommt tatsächlich von den Finnen und Skog ist der Wald und Läden ist der Weg. Also der Finnskogsläden ist der Finnwaldweg. Und ich bin mir nicht genau sicher, wie damals die Verhältnisse waren. Aber ich meine, Schweden ist eine ganze Zeit lang sehr groß gewesen, Teil von Finnland, vom heutigen Finnland gehörte dann auch dazu. Und die haben den Finnen angeboten, würden sie gerne dort in der Region ansiedeln. Und das war für die auch die Möglichkeit, also zum einen für die Finnen, dass sie ihren typischen Gebräuchen nachgehen konnten, die Art und Weise, wie sie im Wald gelebt haben, wie sie sich ernährt haben. Weil das Waldgebiet dort so groß ist, dass sie dem einfach nachgehen konnten. Das war für sie der Vorteil. Und für die Schweden waren die Finnen nochmal eine Pufferzone bei möglicherweise kriegerischen Auseinandersetzungen, wo sie gesagt haben, okay, bevor jetzt die Dänen oder wer auch immer oder die Norweger hier über die Grenze kommen, müssen sie erstmal an den Finnen vorbei. Und das ist also historisch gesehen einer der Gründe gewesen, warum es dort im Grenzgebiet zwischen Norwegen und Schweden immer noch bis heute finnische Nachnamen gibt und es Familien gibt, die eben auf diese oder eben ursprünglich mal aus Finnland gekommen sind. Also das ist das eine. Und dann gibt es diese alten Finnenhöfe. Man kann die nach wie vor angucken. Einige werden restauriert und auch instand gesetzt und auch in den traditionellen Handwerkstechniken, wie man früher die gebaut hat. Und die kann man sich anschauen. Und andere wiederum sind total zerfallen. Also es gibt, ich bin an unendlich vielen kaputten, zerstörten Häusern, Gehöften vorbeigekommen. Na, unendlich ist auch übertrieben. Aber es waren immer wieder welche am Rand des Weges, wo man auch zum Teil reingehen konnte, wo man noch alte Zeitschriften oder sowas gefunden hat. Und davon ist dieses Gebiet eben auch geprägt. Und ja, dieses Konstrukt Grenze, immer wieder, wenn du auf der Grenze entlang gehst, das ist schon was Komisches. Und wenn ich dann auf der Grenze war, und die Grenze ist ja auch kein Streifen so, sondern also ist nicht irgendwie eine Linie, sondern es ist ein 10 Meter Streifen. Das heißt, die Grenze selber ist ja auch schon wieder ein Gebiet. Und es ist irgendwie schon komisch. Auf der einen Seite bezahle ich in der einen Währung und auf der anderen Seite in einer anderen. Auf der einen Seite sprechen die in der einen Sprache und da haben die diese Nummernschilder oder zahlen Steuern an diesen oder jenen. Und irgendwann sind dafür mal Menschen gestorben, aber am Ende ist es dann doch nur ein Streifen im Wald. Also Grenzen sind schon ein komisches Konstrukt irgendwie, finde ich.
Ja, fällt einem immer auf, wenn man auf die Karte guckt und sich dann so Afrika oder auch halt den Nahen Osten anschaut, ne, wo halt wirklich ja, wie mit dem Lineal, vermutlich auch mit dem Lineal und manchmal sogar von Leuten, die eigentlich dort gar nichts zu tun, naja, die dort nicht wohnen, aber was zu tun hatten, wie zum Beispiel die Briten, ja, oder andere Länder halt irgendwie, die halt dort einfach, also mutwillig dann halt irgendwie Linien gezogen haben. Das ist ja auch dann so das, was dann mit den Ethnien und mit den, regionalen Kulturen so schwierig ist. Mhm. Dann halt, ne? Ich erinnere mich ja auch in Norwegen, Rentierhaltung, ne? Ja. Da, wo halt Finnland quasi auch noch so reingeht, den Rentieren sind die Grenzen eigentlich egal. Aber den Menschen halt nicht. Ja, weil die haben sie gezogen. Also einerseits musst du aufpassen, dass dein Rentier dann nicht über die Grenze läuft, weil sonst hast du dann plötzlich juristische Probleme oder sowas halt eventuell an der Backe. Aber auf der anderen Seite, da wo halt wirklich kein Zaun ist oder keine Mauer, fällt einem erst auf, wie skurril eigentlich sowas ist wie eine Grenze.
Ja, ja. Da war das auch ganz schön, wo ich gestartet bin. Also in Murukulin. Das ist tatsächlich ein Friedensort. Und 1914 hat man da ein riesiges Monument und riesiges Denkmal aufgestellt, weil man 1914 100 Jahre Frieden gefeiert hat. Und insofern ist dieser Ort, wo der ganze Trail startet, ein richtiger Friedensort, weil man sich daran erinnert und das feiert, dass zwischen diesen beiden Ländern, zwischen den beiden Nationen Frieden herrscht und Frieden geschlossen wurde. Und auf diesem Monument sind dann zwei Männer, natürlich sind das Männer zur damaligen Zeit gewesen, die sich einander die Hand reichen und wo klar wird, eigentlich sind das hier Geschwister. Und das war sozusagen das Vorzeichen, und unter dem man dann eben diesen Trail auch geht.
Mhm. Ja, es komischerweise, einerseits sind es halt immer die gleichen symbolischen Bilder, ja, irgendwie, die benutzt werden, um sowas zu fixieren oder zu bestätigen. Andersrum finde ich es wieder spannend, weil es auch da dann halt einen Kurzschluss gibt zu dieser Sache mit dem Wandern und dem Pilgern. Also du könntest diesen Weg die ganze Zeit auch kontemplativ gehen, indem du dich mit Frieden oder Grenze auseinandersetzt. Ja, für so, also was es bedeutet, so etwas zu haben, ist sehr philosophisch vielleicht oder halt auch spirituell, wie du halt vorhin auch schon meintest, so. Aber wenn du jetzt von solchen Denkmälern sprichst, die auch noch dort stehen, dann gehört das irgendwie auch ein bisschen zusammen, finde ich. Klingt zumindest so. Zumindest an dieser Stelle, an diesem Ort. Zum Ende kommend würde ich dich gerne fragen, ein bisschen schimmert er schon durch, aber wie viel Abenteuerlust steckt in dir? Wie viel Risikobereitschaft steckt in dir? Du hattest eine Situation beschrieben, wo halt du hättest überlegen müssen, einen Fluss zu durchwarten oder einen Umweg zu gehen.
Ja.
Und hattest abgewogen, was du jetzt tust, und auch erläutert, dass die Entscheidung hätte anders auslaufen können, wenn du nicht alleine gewesen wärst oder wenn es eine andere Jahreszeit gewesen wäre und so. Einige sagen halt irgendwie, das ist der kürzeste Weg und das kriege ich schon hin. Oder halt aber andere sagen halt so, ich bin alleine unterwegs und bevor ich jetzt hier weggetrieben werde, weil es so rutschig ist da drin, mache ich lieber diesen Umweg. Beides ist möglich. Ich glaube, wer alleine losgeht, hat Abenteuerlust schon in sich. Gleichzeitig habe ich dich schon auch als sehr bedächtigen Menschen kennengelernt, der so sehr wohl abwägt. Nicht nur, was vernünftig ist oder was nicht vernünftig ist, weil irgendwo greift da Darwin auch, ja, der hat dich eventuell aus dem Leben schubst, wenn du halt zu risikofreudig bist. Aber trotzdem, Abenteuer ein Risiko, was bedeutet das für dich?
Also in Bezug auf die Brücke war das da tatsächlich Risikoabwägung. Ich hatte keine Angst irgendwie, ja, also dass die Strömung jetzt zu stark ist oder sowas. Also ich glaube, das wäre machbar gewesen. Was ich aber nicht einschätzen konnte, ist, wie ist der Untergrund? Und wenn ich am zweiten Tag mir den Fuß so stark verletze, weil ich in einen scharfen Stein reintrete, dann hätte ich den Rest des Weges nicht mehr machen können. Und das Risiko war es mir nicht wert. Also habe ich gesagt, gehe ich die 5 Kilometer eher den Umweg. Wenn ich am letzten Tag oder vorletzten Tag gewesen wäre und ich hätte den Weg hinter mir gehabt, dann wäre ich wahrscheinlich durchgegangen. Also es ist am Ende Risikoabwägung und was steht auf der anderen Seite? Ich glaube, ich bin schon jemand, der gerne geplant irgendwo reingeht, aber der auch sagt, es gibt auch eine Grenze von Planung. Also das hat vielleicht auch mit dem zu tun, was ich vorhin schon mal gesagt habe, ist, wenn ich anfange, mir jedes mögliche Problem zu überlegen und dann auch dafür ein Risikomanagement, was in bestimmten Szenarien wahrscheinlich sogar hilfreich und gut wäre, dann führt es aber bei mir persönlich dazu, dass ich mir zu viele Gedanken mache über Probleme, die es nie geben wird. Und das ist für mich verschwendete Lebenszeit. Außerdem merke ich auch, dass das was mit meinem Kopf macht, mit meiner Psyche. Und ich will dann mich tatsächlich auf Probleme konzentrieren können, die auch wirklich da sind und nicht auf welche, die sich mir nie stellen. Und insofern würde ich, glaube ich, sagen, ja, ich habe mich gerne hier drauf vernünftig vorbereitet. Ich habe bestimmte Risikofaktoren identifiziert und dann aber am Ende musste ich die auch bewerten und habe gesagt, ja, das kann sein. Da überlege ich mir ein Ausstiegsszenario. Für andere Szenarien tue ich das aber auch nicht. Also ich hatte kein Satellitentelefon bei mir und das, obwohl ich wusste, dass ich in Regionen komme, wo ich keinen Mobilfunkempfang habe. Ich wusste, es gibt in der Region Bären. Ich habe aber kein Bärenspray mitgenommen, weil ich vorher nie gehört habe, dass irgendein Wanderer mal von Bären oder auch von Wölfen, die gibt's da auch, mal angefallen wurde. Und dann muss ich das irgendwie abschätzen und einschätzen und andere Menschen wären da sicherlich anders unterwegs. Und für mich ist aber auch hilfreich, was für Vorerfahrungen bringe ich mit. Also was habe ich an anderen Situationen schon mal erlebt, durchgestanden, wo ich heute sagen kann, das gibt mir aber eben auch Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein und deswegen überlege ich manche Dinge dann eben auch nicht. Von der Skala von 1 bis 10 kann ich das so absolut aber dann doch nicht sagen.
Ja, führt mich tatsächlich zur letzten Frage und zwar ausgehend von deinen Erfahrungen, die du jetzt halt gesammelt hast, die ja dann letztendlich jetzt auch praktische Erfahrungen sind, nachdem du dich vorbereitet hast, theoretisch. Was rätst du Leuten, die in Schweden oder in Skandinavien wandern gehen wollen? Was wären die wichtigsten Tipps, um in den Ländern unterwegs zu sein?
Ich glaube, es hängt nochmal sehr davon ab, ob du mehr so in Waldregionen unterwegs bist, also mehr so südliches Schweden, oder ob man weiter im Norden ist, im Fjell. Zu solchen Fjellregionen kann ich ganz wenig sagen, weil ich da dort noch nicht unterwegs gewesen bin. Ich kenne das aus dem Süden von Argentinien, wo auch es eine sehr große Weite gibt, wo es starke und heftige Winde gibt, aber klimatisch ist das nochmal anders. Deswegen glaube ich, muss man nochmal ein bisschen auf die Landschaft auch gucken selber. Grundsätzlich gibt es einige schwedische Hersteller und damit meine ich jetzt nicht die ganz großen Player am Markt, aber gerade was Wanderstiefel angeht, die haben nochmal ein anderes Konzept. Die haben Wanderstiefel, die funktionieren ohne ein eigenes Futter, sondern das stellt man her, indem du 2, 3 Socken kombinierst und wenn dann die Socken nass werden, dann kannst du die einfach durchtauschen und hast hinterher wieder trockene Stiefel. Bei diesen typischen Wanderstiefeln, die wir hier eher so in unseren Breiten kennen, wenn die mal nass sind, dann dauert das auch 2, 3 Tage, bis die überhaupt wieder trocken werden können und auch dann nur in der trockenen Region. Das ist aber oben eben anders. Also das wäre nochmal so ein Faktor, wenn jemand mit Wanderstiefeln unterwegs ist, würde ich durchaus nochmal sagen, guck da nochmal hin. Und ansonsten glaube ich, wie fast immer, ein bisschen gesunder Menschenverstand. Aber ich finde die Region dort oben jetzt nicht als extrem herausfordernd.
Ist noch Europa, ist zwar viel mehr Natur, als wir hier vielleicht haben, aber vielleicht gar nicht so viel anders, als wenn man, ja, vielleicht war es in Argentinien tatsächlich noch ein bisschen exotischer für dich, das zu sehen, als jetzt in Schweden zu wandern.
Ja, also ich glaube, am Ende, du musst dich immer drauf einlassen. Und für Menschen, die das bisher noch nicht getan haben, für die ist es schon ein Abenteuer, irgendwo auf dem Campingplatz zu übernachten. Also das ist ja, glaube ich, wirklich sehr individuell. Also ich kenne Menschen, die sagen, im Zelt schlafen würde ich nicht, das ist mir viel zu riskant. Wobei dann immer auch die Frage ist, was ist denn das Risiko, ne? Aber das kannst du natürlich steigern in dem Moment, wo du auch immer mehr Erfahrung sammelst. Und deswegen gibt es sicherlich Menschen, wo ich sagen würde, das ist für mich nicht denkbar, obwohl ich das ein oder andere schon gemacht habe. Aber vielleicht müsste ich das einfach mal ausprobieren. Also ich glaube, das ist dann doch individuell.
Wahrscheinlich schon, ne? Mir fällt noch eine Sache ein, die man jemanden auf den Weg geben könnte, der nach Skandinavien fährt. Zum ersten Mal, zumindest als Deutsche, nehmt eure Kreditkarten mit. Bargeld ist was Deutsches. Weil das, glaube ich, hilft auch nochmal dann, dass man flüssig bleibt. Weil du hattest, glaube ich, auch sogar mit der Kreditkarte dein Busticket bezahlt im Bus. So, das ist ja, es bürgert sich hier langsam erst ein, aber ist auf jeden Fall dort schon wesentlich fortgeschrittener.
Also ich kenne das in Schweden schon länger, da gibt es so ich weiß gar nicht, wie die heißen, No-Cash-Shops, also da, die nehmen überhaupt gar kein Bargeld mehr an. Und das auch schon seit ein paar Jahren. Also das ist nicht so unüblich. Und gerade auch die Verwendung von irgendwelchen Apps, also da mit dem, du hast eben auf das Busticket angespielt. Ich konnte in dem Bus mit der Kreditkarte zahlen. Wenn ich die App vorher installiert gehabt hätte, hätte ich nochmal 50% gespart.
Oh.
Also warum auch immer, aber das wäre mit der App günstiger geworden. Also wenn man da unterwegs ist, gerade für, bei der Eisenbahn nicht so sehr, aber gerade was die Bus-Apps angeht in Norwegen, würde ich vorher installieren einmal.
Okay, merken. Ja, man bezahlt vielleicht mit seinen Daten als datensparsamer Mensch, aber vielleicht auch nicht, steigt und fällt auch mit dem Land, wo man sich bewegt. Ja, Sundance. Hast du noch was auf dem Zettel, was du zu dem Finnskog-Läden gerne noch erzählen willst? Gibt es noch was du ergänzen möchtest?
Also ich finde, das ist ein Weg, der sich lohnt. Er geht vor allen Dingen durch sehr viel Wald. Er geht auch nicht so sehr durch Mischwald, sondern es ist Nadelwald. Das macht das manchmal ein bisschen eintönig. Aber ich bin ihn tatsächlich gerne gegangen. Und wenn sich jemand überlegt, welchen Weg er vielleicht als nächstes gehen kann, dann hat er mit diesem Weg, glaube ich, einen, der nicht überlaufen ist. Dann hat er mit diesem Weg durchaus auch einen, der immer auch mal wieder herausfordernd ist. Und, aber das ist vielleicht für Leute, die mit Hängematten unterwegs sind, auch nicht so sehr verwunderlich. Ich würde tatsächlich den mit der Hängematte eher empfehlen als mit dem Zelt, gerade weil der auch immer sumpfig ist. Und wenn wir vorhin über Grenzen gesprochen haben oder über Grenzziehungen und du auch sagtest, manchmal haben die Menschen auch Grenzen mit dem Lineal gezogen, dann macht sich das hier tatsächlich sehr bemerkbar. Also die Grenze, die Wege verlaufen oft von Berggipfel zu Berggipfel. Die Wege laufen nicht so, wie sie irgendwie nett und entspannt zu gehen wären. Und das heißt, man hat steile Anstiege und dann, wenn es runtergeht, muss man auch wieder durch sumpfige Gegenden durch. Und gerade wenn du in so einem Gebiet gerade bist, dann ist es besser, man kommt weg vom Boden. Aber insgesamt ein Weg, den ich gerne gegangen bin und der auch tatsächlich, glaube ich, vielleicht nicht in 9, aber in 10 Tagen ist da zu machen. Wenn die Tage etwas länger sind und man sowieso länger unterwegs sein kann, auch nochmal mehr.
Ich dachte nur, ein Weg gerne gegangen und gehangen. So Wortspielhölle. Ja, nicht so ungut. Okay. Okay, ja, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Bericht. Liebe Zuhörenden, dann hören wir uns demnächst wieder hier mit einem anderen Thema, vielleicht auch mit einem anderen Moderator bei Zwischen Bäumen. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.